SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Stefanie Balle und diesen Themen. Sinkende Zahl an überschuldeten Saarländern. Neue Statistik bestätigt langjährigen Trend. Befürchtung nach durchtrennten Datenkabeln in der Ostsee.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind.
Verteidigungsminister und Innenministerin sprechen von Sabotage. Und Hoffnung für libanesische Familie.
Die Tochter geht zur Schule, hat ordentliche Zeugnisse. Die Eltern haben beide gut Deutsch gelernt.
Die Härtefallkommission unterstützt das Bleibegesuch. Das Wetter, viel Wind, viel Regen. Der Nachmittag wird ungemütlich und kühlt auf bis zu 4 Grad ab. Kauf jetzt, zahl später. Dieses Angebot, das vor allem im Onlinehandel Menschen dazu verführt hat, mehr zu kaufen, als sie sich leisten können, scheint seinen Reiz allmählich zu verlieren. Jedenfalls zeigt die Kurve derjenigen, die sich überschulden, seit Jahren konstant nach unten, besonders im Saarland. Das geht aus dem Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform hervor. Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion.
Im Ländervergleich ist die Überschuldungsquote im Saarland in diesem Jahr am meisten zurückgegangen, um 0,3 Prozentpunkte auf aktuell 9,2% der saarländischen Bevölkerung. Damit liegt das Saarland insgesamt aber immer noch im unteren Drittel. Für den starken Rückgang gibt es nach Angaben der Kreditreform zwei Gründe. Erstens, die Zahl der Überschuldeten ging insgesamt um rund 1.000 zurück und zweitens, der sogenannte Zensuseffekt. Durch die Volkszählung ist die Bevölkerungszahl im Saarland insgesamt gestiegen. Auch das habe zum Rückgang beigetragen. Besonders stark ist die Anzahl der überschuldeten Personen in den Landkreisen Merzig-Wadern, Saarlouis und im Saarpfalz-Kreis zurückgegangen. Negativ hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie im Saarland um etwa ein Viertel auf knapp 200. Dieser Trend sei auch bundesweit zu sehen. Die Kreditreform befürchtet, dass durch zunehmende Insolvenzen auch die Zahl der Arbeitslosen steigen könnte. Das hätte dann wiederum Einfluss auf die Überschuldung, denn nach wie vor sei Arbeitslosigkeit der Hauptgrund dafür.
In Westfrankreich läuft der voraussichtlich letzte Transport von Atommüll zum Zwischenlager Philippsburg bei Karlsruhe. Von der Wiederaufbereitungsanlage La Hague wurden die 4 Castor-Behälter über Landstraßen zu einem Bahnterminal gebracht. Der 1200 Kilometer lange Transport im Zug soll in den nächsten Stunden beginnen und insgesamt 15 Stunden dauern. Der Streckenverlauf bleibt geheim, um Proteste von Atomkraftgegnern zu vermeiden. So ist nicht auszuschließen, dass die Atommüllbehälter über Forbach durch das Saarland gebracht werden. In der Ostsee ist ein Datenkabel beschädigt worden, das Deutschland und Finnland verbindet. An einem zweiten Kabel zwischen Litauen und Schweden wurden ebenfalls Schäden entdeckt. Zur möglichen Ursache haben sich jetzt Bundesverteidigungsminister Pistorius und Innenministerin Faeser geäußert. An ein Versehen glauben beide nicht.
In einer ersten Reaktion aus der Bundesregierung hatte Außenministerin Annalena Baerbock zunächst nur von einem Verdacht auf eine absichtliche Beschädigung der Ostseekabel gesprochen. Doch deutlicher wird Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, Schaden angerichtet haben.
Von daher müsse man von einem Sabotageakt ausgehen, so Pistorius. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser geht von einem gravierenden Vorfall aus.
Sie wissen, dass wir einen hohen Gefährdungsbereich bei Sabotage gerade haben, dass wir da sehr hinterher sind. Wir haben ja einige der Fälle verhindern können, wo versuchte Sabotagefälle auch in Deutschland waren. Deswegen, wir nehmen das sehr, sehr ernst.
Deutschland habe den nordeuropäischen Partnern bereits Unterstützung bei der Aufklärung der möglichen Sabotage angeboten. Zu der Beschädigung an den Kabeln ist es in schwedischen Gewässern gekommen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Das Knappschaftskrankenhaus in Püttlingen schließt zum Jahresende seine gynäkologische Abteilung. Zur Begründung verwies die Knappschaft auf den Personalmangel. Man könne langfristig eine solide Personalausstattung nicht mehr gewährleisten. Gerade in der Gynäkologie herrsche ein starker Wettbewerb um die Fachkräfte. Außerdem erfülle man mit 11 Betten am Standort Püttlingen nicht mehr die Mindestanforderungen für onkologische Brustoperationen. Die Zahl der Straftaten gegen Frauen ist im vorigen Jahr angestiegen. Also Gewalt gegen Frauen, nur weil sie Frauen sind. Das zeigt der Bericht, den die Bundesministerinnen Paus und Faeser gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt am Vormittag vorgestellt haben.
Letztes Jahr wurde fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen getötet.
Mehr als 140 Frauen und Mädchen wurden jeden Tag Opfer einer Sexualstraftat und fast 400 Frauen erlebten jeden Tag partnerschaftliche Gewalt. Das Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten, das erstmals veröffentlicht wurde, malt ein düsteres Bild. Es unterscheidet Straftaten aufgrund von Vorurteilen gegen Frauen und Delikte, die hauptsächlich zum Nachteil von Frauen begangen werden. In allen Bereichen sind die Fallzahlen teils drastisch gestiegen. Michael Kretschmer, Vizepräsident beim Bundeskriminalamt, formuliert drei zentrale Erkenntnisse aus dem Bericht. Frauen würden häufiger zum Ziel von Straftaten und diese würden sich zunehmend auf den digitalen Raum ausweiten. Außerdem müsse man davon ausgehen, dass es viele Fälle gibt, die nicht bekannt sind. Die zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser nimmt den Bericht zum Anlass, die Bundesregierung zu kritisieren. Im Bereich des Gewaltschutzes habe es keine nennenswerten Fortschritte gegeben. Lea Hein, Berlin.
Die FDP will, dass der Bundestag darüber abstimmt, ob Deutschland der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus liefert. Bundeskanzler Scholz lehnt das bislang ab. Die Diskussion war aber neu entfacht, nachdem die USA angekündigt hatten, der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen zu erlauben. Auch aus den Reihen von Union und Grünen kam zuletzt Zustimmung für die Taurus-Lieferungen. Die Ukraine könnte mit den Marschflugkörpern Ziele in Russland angreifen, zum Beispiel Flugplätze und Munitionslager. Der Bundestag kann die Bundesregierung allerdings nur auffordern, die Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Das letzte Wort bei Waffenexporten hat die Regierung. 1000 Tage schon dauert der Krieg in der Ukraine an. Das EU-Parlament nahm diesen Tag zum Anlass, der Ukraine weiterhin volle Unterstützung zuzusichern, berichtet Jakob Meyer aus Brüssel.
Die Abgeordneten stehen auf und klatschen, als das Bild des ukrainischen Präsidenten auf den Monitoren im Plenarsaal erscheint. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betont, dass die Solidarität Europas mit der Ukraine auch nach 1000 Tagen des russischen Angriffskrieges nicht nachlasse. Die Botschaft ist klar und einfach, so Metsola. Wir stehen so lange an der Seite der Ukraine wie nötig. Russlands Vorgehen sei nicht nur ein Angriff auf das Land, sondern auf die wertebasierte Ordnung, auf Frieden und Freiheit. Präsident Volodymyr Selenskyj warnt davor, dass die Zahl nordkoreanischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine von derzeit 11 auf 100.000 anwachsen könne. Selenskyj fordert die EU in seiner Videobotschaft auf, die Umgehung der Sanktionen gegen Moskau zu unterbinden. Solange Schattenflotten von Öltankern unterwegs seien, könne Putin weiter morden. Russlands Präsident sei besessen davon, den Krieg zu gewinnen, so Selenskyj. Er werde nicht von allein aufhören. EVP-Fraktionschef Manfred Weber fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Irakche Garcia-Perez betont, die Ukraine brauche Waffen, nicht Worte.
Die saarländische Härtefallkommission plädiert dafür, dass eine von Abschiebung bedrohte dreiköpfige libanesische Familie im Saarland bleiben darf. Ein entsprechendes Ersuchen soll an den Innenminister gehen. Entscheidet dieser im Sinne der Kommission, darf die Familie bleiben. Mit ihrem Fall hatte sich die Kommission am vergangenen Freitag befasst. SR3-Reporterin Sabine Wachs.
Das seien gute Nachrichten, erklärte der Anwalt der libanesischen Familie dem SR. Er geht davon aus, dass das Ersuchen der Härtefallkommission an den Innenminister zügig geschehen wird. Die Familie lebt seit 2021 in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Beide Eltern sprechen sehr gut Deutsch, die Tochter besucht die Schule. Außerdem sind beide Elternteile gelernte Krankenpfleger, haben eine Arbeitserlaubnis beantragt und gute Aussichten, auch angestellt zu werden. Unter anderem so lässt sich begründen, dass die Familie als Härtefall eingestuft wird. Hinzu kommt, sie stammt aus dem Libanon. In weiten Teilen des Landes herrscht seit Wochen Krieg. Als die Familie 2021 ins Saarland kam, galt der Libanon noch als sicheres Herkunftsland. Ihr Antrag auf Asyl wurde daher abgelehnt. Die endgültige Entscheidung, ob die Familie einen Aufenthaltstitel erhält, liegt bei Innenminister Joost. Er verfügt qua Amt über das sogenannte Gnadenrecht. Das heißt, er kann ausreisepflichtigen Ausländern ein Bleiberecht gewähren, auch wenn sie rein rechtlich keine Aussichten auf Asyl oder internationalen Schutz in Deutschland haben.
Das St. Wendler Großbauprojekt rund um das ehemalige Missionshaus der Steyler Brüder hat einen Dämpfer bekommen. Denn laut oberster Baubehörde kann das geplante Hotel- und Neubaugebiet in der geplanten Form nicht realisiert werden. Weitere Informationen von SR3-Reporter Markus Persson.
Vorerst nicht genehmigungsfähig, so nicht realisierbar, heißt es in der Stellungnahme der obersten Baubehörde. Konkret weist St. Wendel durch das geplante Neubaugebiet mehr Bauflächen aus, als es der Bedarf hergibt. Deshalb, so Bürgermeister Klär gegenüber dem SR, soll der Flächennutzungsplan, wenn möglich, bereits in der kommenden Stadtratssitzung entsprechend angepasst werden. Heißt, aktuell noch vorhandene andere Bauflächen sollen verkleinert oder gestrichen werden. Dabei geht es um das geplante Wohngebiet Lanzenberg und das Neubaugebiet Plantagenweg Treborn. Massive Kritik an der Informationspolitik des Rathauschefs kommt von der Bürgerinitiative gegen das Investorenprojekt und der SPD-Opposition im Stadtrat. So sagt Fraktionschef Müller, bereits im Februar habe die SPD-Fraktion auf die Probleme in Sachen Bebauungsplan hingewiesen, sei aber ignoriert worden. Völlig unverständlich auch, dass nicht bereits in der vergangenen Ratssitzung über die Einwände der Behörde informiert worden sei. Das wiederum begründet Bürgermeister Klär damit, dass das Schreiben nicht fristgerecht im Rathaus eingegangen sei.
Und das war die SR-Info-Rundschau.